Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein heutiger Gast ist Axel Gomille. Der ist Deutschlands bekanntester Wolfsfotograf und außerdem Zoologe. Er kennt sich bestens aus, hat ein Buch geschrieben oder schon Bücher geschrieben und natürlich Fotos beigesteuert, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Aber erstmal genau, hallo Axel, schön, dass du da bist.
Hallo Katharina, freut mich hier zu sein.
Ich fange mal an mit einer Kindheitsgeschichte und zwar, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Niedersachsen und als meine Schwester und ich Kinder waren, sind wir stundenlang im Wald spielen gegangen und auch mit Freunden, keiner hat sich gekümmert, wir sollten nur zum Abendessen wieder da sein und genau. Und ich kann mich auch erinnern, dass irgendwie, also genau, es gab ja keine Wölfe, ganz klar. Ich kann mich auch erinnern, dass ich als Kind, so im Grundschulalter, nicht ganz klein, aber Freundinnen besucht habe mit dem Fahrrad, so 4 Kilometer entfernt, das übernächste Dorf, auch im Dunkeln. Meine Mutter hatte es da nicht so mit dem Abholen mit dem Auto und dann bin ich zurückgeradelt und hatte dann doch irgendwie Angst an der dunkelsten Strecke und hat mir dann vorgestellt, mich jagt ein Rudel Wölfe. Und ich hatte es waren ja keine Wölfe da, aber ich hatte so theoretisch Angst vor Wölfen. Woher kommt das, dieses Image vom Wolf?
Also, wieso du als kleines Mädchen Angst vor Wölfen hattest, würde mich auch interessieren.
Naja, ich kannte halt die Märchen, ne? Also Rotkäppchen und der Wolf und die 7 Geißlein. Der Wolf war echt so böse besetzt.
Genau, Rotkäppchen und der böse Wolf. Der Wolf und die 7 Geißlein, da hat der Wolf nicht nur, die ganzen Geißlein gefressen. Und beim Rotkäppchen eben das Rotkäppchen und die Großmutter. Und da war der Ruf natürlich ruiniert. Und ich glaube, das zeigt aber ganz schön, dass vielen uns von uns hier einfach die Erfahrung fehlt. Ja, es gibt ja Generationen von Menschen, die ohne Wölfe aufgewachsen sind. Und dieses Bild vom bösen Wolf ist im Grunde durch Märchen zum deutschen Kulturgut geworden. Das heißt, wir haben das alle gelernt, wir haben alle diese Märchen vorgelesen bekommen und wir konnten sie nicht durch irgendwas Reales ersetzen, weil es bei uns ja auch überhaupt keine Wölfe gab. Und dieses Bild vom bösen Wolf, das ist halt wirklich sehr hartnäckig und wir haben es immer wieder erzählt bekommen. Ich glaube, das ist auch genau das, was wir versuchen müssen, dass wir dieses Bild vom bösen Wolf aus Märchen ersetzen müssen durch ein realistisches Bild vom Wildtierwolf.
Mhm. Ja, ich frage mich da noch irgendwie, es heißt doch immer, ich will die Geist so groß über Märchen sprechen, das ist ja gar nicht unser Thema, aber es heißt doch immer, dass Märchen, dass da irgendwie alles mögliche Metaphern sind. Also es würde mich interessieren, warum die Brüder Grimm den Wolf so als böse klassifiziert haben, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber genau.
Naja, das ist ja noch älter, das kam ja von der Kirche tatsächlich. Also ja, also jedenfalls war da der Wolf schon praktisch ein praktisch der Sinn, das Sinnbild des Teufels. Er hat ja praktisch wenn man sich jetzt dieses Bild vom Schäfer anschaut, ne, der gute Hirte und seine Schäfchen, die Gläubigen, und das Böse ist halt der Wolf, der Satan. Und der Wolf versucht, in die Schar der Gläubigen einzudringen und da Unheil zu verbreiten. Also das heißt, es ist ein ganz, ganz als frühes, altes Bild. Das geht gar nicht auf die Brüder Grimm zurück. Das ist noch viel älter. Aber die haben es natürlich dann doch populär gemacht. Die haben dieses alte negative Bild halt dann nochmal in damals eine ganz populäre Form gegossen, die eine riesige Verbreitung gefunden hat. Also die waren schon halt damals Stars und hatten halt eine riesen Aufmerksamkeit durch ihre Märchensammlung bekommen. Die haben die auch nur aufgeschrieben und ein bisschen, gepimpt. Das waren halt Influencer damals. Super. Und die haben halt mit ihren Mitteln haben die halt ihre Geschichten erzählt. Und das waren halt diese Märchen, die haben sie ja nicht erfunden. Die haben sie ja wirklich nur aufgeschrieben, zusammengetragen und dann weiter verbreitet. Und das ging halt viral damals, aber halt in Form von Märchenbuch.
Mega, ich habe noch nie Brüder Grimm mit Influencer und es geht was viral verbunden, aber spannend auch. Ja gut, kann ich mich mit meiner Freizeit vielleicht mal mehr mit beschäftigen. Aber genau, wir wollen ja über Wölfe in Deutschland sprechen und auch, was das hier für das Outdoor-Leben zu bedeuten hat. Vielleicht oder vielleicht auch gar nichts. Und genau,
Also deine Angst vor dem bösen Wolf, glaube ich, war unbegründet. Es ist schade, dass du als junges Mädchen diese Angst hattest, aber aus meiner Sicht ist die echt unbegründet.
Ja, genau. Erzähl mal, warum ist die unbegründet? Also vom Wolf. Weil viele Menschen tragen das ja noch in sich irgendwie, oder? Glaube ich schon.
Ja, aber auch da glaube ich, weil ihnen halt häufig die Erfahrung fehlt. Also sie haben ja einfach keine anderen Erfahrungen gemacht. Und ich bin ja für meine Bücher, ich habe ja so ein aktuelles Buch, Deutschlands wilde Wölfe, und ich habe unheimlich lange an dem gearbeitet, weil mein Ziel war, das nur mit Fotos aus freier Natur aus Deutschland zu illustrieren. Also keine Gehege, alles echt nur draußen in freier Natur, und es ist mega aufwendig. Und deswegen habe ich ein paar Jahre dafür auch gebraucht, um das machen zu können. Aber ich bin halt währenddessen hunderte von Malen Wölfen begegnet. Wenn ich jetzt versucht habe, Wölfe zu fotografieren, dann bin ich ja rausgegangen, mindestens einmal im Dunkeln. Also wenn ich zum Beispiel sehr früh morgens gegangen bin, bin ich also vor der Morgendämmerung raus, habe mich dann irgendwo hingesetzt, wo ich glaube, Wölfe könnten auftauchen, bin dann irgendwann vormittags zurück, dann in der zweiten Tageshälfte umgekehrt, nachmittags raus, dann im Dunkeln zurück. Das heißt, ich habe immer einen Weg allein im Dunkeln zurückgelegt und war ja in den Wolfsgebieten und bin dabei auch mehrfach Wölfen begegnet, die hätten, also jetzt auch schon beim Laufen, meine ich, ne? Die hätten also alles Mögliche mit mir machen können. Denn wenn da jetzt ein Wolfsrudel ist und ich laufe da allein durch, und es war überhaupt nicht so, dass da irgendeine brenzlige Situation entstanden wäre. Also wenn die Wölfe bemerkt haben, dass ich da war, dann haben sie geguckt und sind abgedreht und verschwunden. Das heißt, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung überhaupt nicht bestätigen, dass es da irgendwie mal ein einziges Mal zu einer brenzligen Situation gekommen wäre. Mhm. Also ich habe die als sehr vorsichtig kennengelernt, und meine größte Schwierigkeit war eigentlich, meine Anwesenheit zu verbergen. Also sie werden die mitbekommen haben, zum Beispiel, weil der Wind gedreht hat.
Ja.
Genau, also praktisch meine Strategie war, ich bin nicht da. Das bedeutet halt, ich bin natürlich ruhig gewesen, sodass sie mich nicht hören. Ich habe so einen lustigen Tarnanzug, damit sie mich möglichst nicht sehen. Der sieht,
oh, da habe
so
ich mein Foto von gesehen, ja.
Ja, sieht ein bisschen albern aus, ich weiß. Aber es funktioniert, und ich muss ja irgendwie versuchen, da meine Erfolge so ein bisschen zu steigern, also dass da was rauskommt. Deswegen trage ich diesen lustigen Anzug, der aber eben dazu führt, dass ich weniger gut wahrgenommen werde, und dann schaue ich also eben auch, dass ich mich so positioniere, dass ich nicht auffalle, und natürlich auch achte ich auf den Wind, dass sie mich nicht riechen können, und dann bin ich praktisch erstmal nicht da, ja, und hoffe, dass sie dann vorbeikommen, was in den meisten Fällen nicht der Fall ist, weil natürlich die Chance, einen zu sehen, ist halt echt gering, aber wenn dann einfach mal einer kam und der Wind dreht und sie kriegen mich mit, dann verschwinden die. Das heißt, ich muss halt immer darauf achten, dass sie mich einfach nicht mitbekommen. Und das waren so meine Sternstunden. Also wenn das dann alles geklappt hat und es kamen ein oder mehrere Wölfe, und dann konnte ich eigentlich meine Fotos machen. Das war also super schwierig. Und in den allermeisten Fällen hat es aber gar nicht geklappt, weil einfach überhaupt keine Wölfe aufgetaucht sind. Und das ist einfach echt ein schwieriges Unterfangen. Ich meine, die haben ja auch große Reviere. Das sind ja 250, 300 Quadratkilometer. Und das heißt, man kann sich da leicht verpassen.
Pro Territorium.
Pro Familie.
Okay. Ja, okay.
Ein Rudel ist eine Familie, also ein Elternpaar mit, je nachdem, wie lange die schon da sind, mit den diesjährigen und den vorjährigen Jungen. Und die besetzen ein Territorium. Das ist halt bei uns tatsächlich gar nicht so groß. 250 Quadratkilometer ist im internationalen Maßstab nicht viel. Aber trotzdem sind das natürlich Flächen, wo man sich gut verpassen kann. Also, ja. Weil die Wölfe natürlich immer mal woanders langlaufen. Die patrouillieren ihr Revier. Und ich bin ja dann nicht mobil. Ich sitze irgendwo, an einem Waldrand, überblicke irgendeine offene Fläche, eine Lichtung, irgendwas, und hoffe, dass sie kommen. Und es kann halt sein, dass sie einfach ganz woanders langlaufen, und dann sehe ich halt nichts.
Von allem, was du gerade gesagt hast, da kommen mir schon wieder so viele Fragen. Und zwar, also erstmal, wenn du sagst, es ist so schwierig und oft sieht man sie gar nicht. Also wenn du jetzt 10-mal ausrückst, um Wölfe zu fotografieren, wie viele Male kommst du mit Fotos zurück oder sogar guten Fotos?
Es kann sein, dass ich 10-mal rausgehe und sehe gar nichts. Mhm.
Also 100 Mal, dann 100 Mal.
Man braucht eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Ja. Oft passiert nichts. Also in den meisten Fällen passiert nichts. Mhm. Und selbst wenn ich einen Wolf sehe, heißt es ja nicht, dass ich mit einem guten Bild in Veröffentlichungsqualität nach Hause komme. Also die durchschnittliche Wolfssichtung dauert 2 Sekunden und ist 300, 300 Meter weg. Das heißt, da kommt halt ein Wolf von einer Seite aus dem Wald, läuft über den Weg und ist auf der anderen Seite wieder weg. Und das ist natürlich nicht das, was ich brauche. Ich brauche natürlich dann Wölfe auf kurzer Distanz in gutem Licht, die auch möglichst irgendwas machen, außer nur über den Weg zu laufen. Das heißt, meine Ansprüche sind natürlich auch hoch, weil ich das schon jetzt lange mache. Ich möchte also dann bestimmtes Verhalten sehen im Idealfall. Aber jetzt, wenn du fragst, wie oft siehst du Wölfe? Also je nach Gebiet, wie gut das Gebiet ist, also vielleicht bei jedem 5. oder 10. Mal. Mhm. Und, aber wenn man es, ja.
Weil du auch sagtest, warten, also wie lange musst du still sitzen? Also ich kann mich nämlich daran erinnern, ich bin einmal mit einer Freundin, die Jägerin ist, auf einen Hochsitz gegangen. Und da haben wir gesessen und also sie hat auch nichts geschossen. Ich weiß auch nicht, wie mir dann geworden wäre, wobei ich überhaupt nicht gegen so Jagd grundsätzlich bin. Aber auf jeden Fall habe ich dann auch gedacht, ey, das wäre nichts für mich. Da muss man ja so lange still sitzen. Und vor allem, wenn du, gut, das hast du jetzt vielleicht nicht, aber wenn man sonst schon so einen Bürositzjob hat, dann und dann sitzt man da auch nochmal stundenlang rum, dann gehe ich doch lieber wandern oder joggen oder irgendwie so.
Ja, okay, das ist auch nicht für jede Person das Richtige. Also ich sitze dann halt schon, also wenn ich einmal rausgehe, bin ich dann schon so mindestens 3-4 Stunden draußen und sitze dann halt auch 3-4 Stunden da oder ohne irgendwas zu machen. Ich gucke dann halt nur. Mhm. Ich finde das aber eigentlich total toll, weil man ja fast immer irgendwas anderes sieht. Also wenn ich keinen Wolf sehe, sehe ich ja in der Regel irgendwelche anderen Tiere. Also ich habe eigentlich so gut wie alles schon gesehen in Deutschland, was man sehen kann. Oft nur als Beifang. Praktisch, dass ich halt auf Wölfe warte und dann kommt halt ein Waschbär oder ein Dachs oder ein Baummarder. Oder halt man, ja. Meistens sieht man natürlich dann eher Beutetiere, Wildschweine, Rehe, Hirsche, aber die sind ja auch toll.
Ja.
Und oft kommen die Tiere dann, also diese, was ich geschildert habe vorhin, was ich mache, damit die Wölfe mich nicht wahrnehmen. Die Wölfe haben nämlich extrem gute Sinne. Das heißt, wenn man es schafft, das sich so zu verhalten, dass die Wölfe eigentlich mitkriegen, dann kriegen einen die anderen Tiere auch nicht mit. Das heißt, es kann dann schon passieren, dass irgendwelche anderen Tiere super nah an einem vorbeilaufen und das wirklich überhaupt nicht merken, dass man da ist. Und das ist natürlich toll, wenn man praktisch da ist und stört nicht. Das ist ja praktisch das A und A, nicht zu stören. A und O, hab ich's verdreht.
Egal, alle wissen, verstanden. Was gemeint ist. Ja, die Hörer auch.
Genau, also ich meine, darauf kommt's an, ne? Und wenn die einen nicht mitkriegen, das ist natürlich toll. Das hat ja auch eine Qualität, finde ich. Ich habe auch so ein anderes Buch gemacht, Deutschlands Wilder Osten. Da geht es um die Erfolgsgeschichten vom Naturschutz im Gebiet der ehemaligen DDR. Und da sind ganz viele andere Arten drin. Also da sind nicht nur Wölfe drin, da sind auch ein paar Wölfe drin, aber eben auch viele andere Arten. Die sind ja auch super. Also zum Beispiel, ich finde Dachse total toll. Und wenn man da das Privileg hat, mal nah ranzukommen, also das finde ich persönlich total super.
Da habe ich mal, gehört, es gibt so unglaublich viel mehr Dachse in Deutschland, als man denkt. Man sieht sie nur nicht. Aber genau, dieses Interview, also worüber du gerade sprachst, das Buch, da haben wir auch mal ein Interview drüber geführt, das verlinken wir dann nachher nochmal glatt in den Shownotes, weil es nämlich war auch echt ganz spannend. Aber jetzt noch, genau, weil du auch sagtest, dass die Wölfe dich nicht riechen sollen. Aber es ist noch niemand auf die Idee gekommen, so ein Spray zu erfinden, das den Menschgeruch neutralisiert. Wahrscheinlich, weil es kein Geld bringen würde, weil nicht genug Leute Wölfe oder andere Wildtiere fotografieren wollen, oder?
Ich kenne das Spray nicht, keine Ahnung. Also ich hab noch keins mitbekommen.
Nee, du hättest das bestimmt mitbekommen, wenn es das gäbe. Es kam mir nur eben so durch den Sinn, als du sagtest, irgendwie mit Riechen und Wind aufnehmen oder der Wind wechselt und die riechen einen. Aber ist wahrscheinlich auch ein krasses Unterfangen. Und naja, das führt jetzt zu weit. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich so intensiv mit Wölfen und Wolfsfotografie beschäftigst?
Mich interessieren Wildtiere allgemein und besonders die Raubtiere unter den Wildtieren. Die fand ich immer schon total toll, auch als Kind schon. Ich habe mich auch sehr für Großkatzen, Raubkatzen interessiert, Bären, Wölfe fand ich damals auch toll. Also die alle fand ich super. Und ich mache ja tatsächlich hauptberuflich diese naturkundliche Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich mache auch Filme, zum Beispiel Fernsehdokumentationen über Wildtiere und Naturschutz und Bücher eben auch. Das heißt, da hatte ich dann häufig so diese Fragestellung, okay, wie schaffen wir es im 21. Jahrhundert, Seite an Seite mit potenziell gefährlichen Wildtieren zu leben? Und dann habe ich mir anschauen dürfen, wie man zum Beispiel wie die Menschen mit Tigern in Indien leben, wie sie mit Löwen in Afrika leben, wie sie mit Bären in Teilen Europas leben oder mit Schneeleoparden in Asien. Und das war immer total spannend, weil ich halt wissen wollte, okay, was gibt's für Probleme und was gibt's für mögliche Lösungen für die Probleme? Und es gibt eigentlich immer welche. Und da konnte ich dann halt wirklich viel reisen, um mir solche Fragestellungen anzuschauen. Und dann kamen die Wölfe nach Deutschland. Und dann dachte ich, super, das ist eine große Geschichte. Und da möchte ich dabei sein.
2000 oder? Ja, ungefähr, oder?
Ja, die Wölfe kamen 2000. Ich meine, damals war natürlich noch nichts zu, niemand hat die gesehen. Also ich habe meine erste Doku, TV-Doku im Jahr 2008 gemacht und war dann, seitdem bin ich den Wölfen auf der Spur. Ja, das heißt, es sind jetzt auch schon fast 20 Jahre, wo ich wirklich intensiv an dem Thema dran bin, wirklich jedes Jahr draußen bin, nach Wölfen schaue. Ich habe ja auch ganz viel mit den Wolfsforschern zusammengearbeitet und ja, da sind natürlich dann auch Verbindungen über die Jahre entstanden und das heißt, ich habe von denen viel gelernt, aber ich habe dann eben auch viel eigene Erfahrungen sammeln können, weil ich natürlich einfach viel draußen war und jetzt hunderte von Begegnungen mit wilden Wölfen in Deutschland hatte. Und das ist natürlich auch ein riesen Erfahrungsschatz tatsächlich.
Aber was hat dich dann bewegt? Also genau, da war das so 2008, so dass du irgendwann gemerkt hast, es gibt genug Wölfe in Deutschland, dass man mal versuchen könnte, einen zu fotografieren, oder?
Naja, ich habe es nicht gesagt, es gibt genug. Also ich hatte anfangs, war das ein bisschen bescheidener. Ich habe ja dann mit dieser Doku angefangen, da habe ich auch noch mit einem anderen Filmer zusammengearbeitet, der vor Ort gewohnt hat und von dem ich dann diese authentischen Wolfsbilder kriegen konnte. Und ich dachte dann, oh Mann, es wäre total toll, wenn ich dazu auch mal eine Printgeschichte machen könnte. Also, dass ich fotografiere und mache erstmal was im kleineren Stil für eine Zeitschrift. Denn für so einen Zeitschriftenartikel brauchen wir ja nicht so viele Bilder. Das hat auch schon ein Weilchen gedauert. Und dann hatte ich dann im Laufe der Zeit so diese kühne Idee, man könnte es ja mal auch mit einem Buch versuchen, aber ich wollte es ja trotzdem nur authentisch und dokumentarisch machen, ohne Gehege, nur echt. Und das hat dann halt einfach sehr, sehr lange gedauert tatsächlich, bis ich dann genug zusammen hatte, um so ein Buch illustrieren zu können. Aber es war eine totale Marktlücke, weil es es nicht gab.
Ja, klar. Jetzt mal zurück von Buch und so weiter zum Wandern. Also mal angenommen, jemand möchte total gerne mal einen Wolf in freier Wildbahn sehen, also was natürlich auch eine Glückssache ist. Wo geht er dann am besten raus auf Wanderwege in Deutschland jetzt?
Ja, also da muss ich die Erwartungen so ein bisschen dämpfen, fürchte ich. Das ist jetzt nicht so richtig leicht, dass man sagen kann, geh hier und dann hast du Erfolge. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, wie oft ich draußen bin, ohne irgendwas zu sehen. Und ich lege es ja echt drauf an. Und ein Wanderer, da wäre es ja wirklich eine Zufallsbegegnung. Denn die Wanderer sind in der Regel ein bisschen laut. Wenn sie zu zweit unterwegs sind, unterhalten sie sich. Sie achten nicht auf den Wind. Sie haben oft jetzt keine Tarnklamotten an. Und die Wölfe haben ja viel bessere Sinne als wir. Das heißt, in aller Regel kriegen die Wölfe die Wanderer mit, bevor die Wanderer den Wolf mitbekommen. Das heißt,
also A, alleine wandern oder B, sich nicht unterhalten, C, auf den Wind achten, D, noch am besten Tarnkostüm anziehen. So.
Ja, und das widerspricht natürlich alles dem Wandern. Also praktisch, dass man das so nebenbei beim Wandern sieht, wäre wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist nicht total ausgeschlossen, denn es gibt ja Bereiche in Deutschland mit guten Wolfsbeständen, also in Brandenburg, in Niedersachsen, in Teilen von Sachsen-Anhalt, in Teilen von Sachsen gibt es gute Wolfsbestände. wo eigentlich fast alle Reviere besetzt sind. Aber das heißt jetzt nicht, das sind ja trotzdem große Reviere, ne? Also 250 Quadratkilometer. Ja, ja. Und da sind dann 5, 7, 8 Wölfe drauf. Das heißt, da kann man sich wirklich verpassen. Und die haben halt einfach noch diese besonders guten Sinne. Und wenn die uns mitbekommen, dann hauen die in den allermeisten Fällen ab. Also Wölfe, nach meinen Erfahrungen, versuchen Menschen aus dem Weg zu gehen, wenn sie dazu die Gelegenheit haben. Das heißt, der Wanderer, dass er zufällig was sieht, ist schwierig. Also tatsächlich ist es so, dass da sich inzwischen so ein kleiner Wolfstourismus schon entwickelt hat, weil viele Menschen sich für Wölfe interessieren und auch der Meinung sind, dass das faszinierende Tiere sind. Und dann kann ich nur empfehlen, mal in dieses Buch von mir, Deutschlands wilde Wölfe, reinzuschauen, denn da gebe ich auch Empfehlungen, an wen man sich wenden kann. Es gibt sowohl in Niedersachsen als auch in der Lausitz Menschen, die Touren anbieten in die Wolfsgebiete, und die nehmen einen mit und zeigen eben auch einem Spots. Man wird in der Regel halt Spuren sehen und ein paar andere spannende Sachen. Man kriegt viele Hintergrundinfos. Es ist jetzt, die Chance, einen Wolf zu sehen, ist jetzt nicht hoch, aber es ist eine Möglichkeit. Also das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, wenn man jetzt einen sehen möchte und selbst keine Erfahrung hat. Denn dass man die zufällig trifft, da ist die Chance echt ziemlich gering.
Okay. Ansonsten Zoo bzw. Wildgehege. Ich kann mich daran erinnern, ich war vor einem Jahr, 2 Jahren mal im Wildgehege Springe und fand das ganz faszinierend, weil dann war halt auch die Fütterung, dann kamen die Tiere halt auch. Das ist natürlich was völlig anderes als Wölfe in freier Wildbahn. Wie stehst du dazu? Sowas wie Wildgehege? Also ich hatte das Gefühl, die haben da relativ viel Platz, aber das ist natürlich ein himmelschreiender Unterschied zu dem natürlichen Territorium.
Ich glaube, dass es in den Wildparks den Tieren oft ganz gut geht, gerade weil sie so viel Platz haben und genug Auslauf und eben auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass Menschen die Möglichkeit haben, Tiere zu erleben. Und wenn es nicht in freier Natur geht, und bei Wölfen ist es in freier Natur total schwer, oder jetzt andere Tiere, Wisente, Elche, du hast jetzt was von Springer gesprochen, die sind ja jetzt für die Wisente und die auch die Elche und so bekannt. Wenn man da die Möglichkeit hat, die Tiere so zu erleben, und ich glaube, dass es den Tieren da schon recht gut geht. Also das ist schon aus meiner Sicht total okay, das zu machen. Ja. Damit die Menschen einfach die Möglichkeit haben, die Tiere zu erleben. Und nicht nur durch irgendwelche Filme, sondern eben auch mal hinzugehen und sie zu sehen.
Ja. Ja, also ich fand das auch echt faszinierend. Und gerade auch für Kinder halt, ne?
Kinder finden sie ja immer total super. Ja, die haben ja praktisch diese Faszination für Tiere, für andere Mitgeschöpfe, und da kann man ja auch, ich glaube, so eine Saat aussehen, dass dann ein Interesse, also das Interesse ist ja eigentlich da in den Kindern, aber wenn man das fördert, indem man ihnen auch Tiere zeigt, glaube ich, ist es total super, sie halt auf diese Mitgeschöpfe aufmerksam zu machen und dann ein Interesse vielleicht zu fördern, was sie dann möglicherweise später weiterentwickeln.
Ja.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Subaru. Draußen sein ist kein Lifestyle, es ist eine Entscheidung. Subaru sagt dazu, do your do, geh deinen Weg. Raus aus dem Gewohnten, rauf auf Waldwege, Schotterpisten und unbekannte Abzweigungen. Genau dafür braucht man ein Auto, das mitzieht. So wie die neuen Subaru-Modelle. In Japan entwickelt für alle Wege dieser Welt. Mit dem für Subaru typischen Allradantrieb, der unvergleichlichen Outdoor-DNA und moderner, vollelektrischer Kraft. Weil Natur erleben auch heißt, sie zu respektieren. Entdecke die neuen Modelle beim Outdoor-Festival am 13. Juni beim Subaru-Partner in deiner Nähe. Mehr Infos auf subaru.de.
Glaubst du, dass sich in den Köpfen von Kindern doch das Image auch gewandelt hat? So, weil ich sagte ja vorhin, also als ich Kind war, das war irgendwie so der böse Wolf. Ich kann mich auch noch daran erinnern, es kam irgendwann mal so ein entfernter Verwandter zu Besuch und erzählte meiner Schwester und mir das Rotkäppchen-Märchen, und irgendwann fing er da an, und dann plötzlich war das so völlig anders, als ich es kannte, weil man kannte es ja aus Märchenbuch, und da haben wir nachgefragt, hey, was erzählst du da? Nee, bei mir ist das ein lieber Wolf, sagte er so. Und das ist ja Jahrzehnte her. Und ich weiß nicht, also kannst du dazu was sagen? Hat sich das...
Also Also wie sich das generell geändert hat, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber natürlich ist es so, dass wir, glaube ich, diese Märchen als historische Dokumente begreifen müssen. Und dann müsste man da eigentlich mal so eine Rotkäppchen 2.0 Reloaded Version machen, die halt nicht mehr so negativ ist. Ob die Kinder den Wolf als böse kennenlernen, hängt ja von den Eltern ab. Das steckt ja nicht in den Kindern drin, dass der Wolf böse ist. Wenn Kinder den Wolf als böse wahrnehmen, dann nur, weil sie das von den Eltern gelernt haben. Das ist der einzige Grund. Das heißt, wenn wir da mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, liebe Kinder, das ist ein realistisches Bild vom Wolf. Okay, vielleicht habt ihr das mit dem bösen Wolf irgendwo gehört, aber das ist halt ein Märchen, einfach nur eine Geschichte. Tatsächlich ist der Wolf ganz anders. Das liegt an uns. Also wenn wir dafür sorgen, dass die Kinder ein realistisches Bild vom Wolf haben, dann kriegen sie das auch. Das böse Bild vom bösen Wolf wird nur durch uns transportiert. Und was natürlich auch spannend ist, dadurch, dass wir jetzt schon 25 Jahre, ja, fast 26 Jahre Wölfe in Deutschland haben, also das Jahr, was zählt, ist dafür die erste Reproduktion. Ne? Also wann gab es erstmals wieder Wolfsnachwuchs in freier Natur? Einzelne Wölfe, die nach Deutschland gekommen sind, gab es vorher schon. Aber im Jahr 2000 gab es diese erste Reproduktion, das erste Wolfsrudel. Deswegen gilt das als das Jahr, wo die Wölfe dann wirklich wieder bei uns gelebt haben als Wildtiere. Und das war halt im Jahr 2000. Das heißt, seitdem sind ja nun auch einige Menschen auf die Welt gekommen. Das heißt, es gibt dann auch dort im Grunde Menschen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die sind mit den Wölfen aufgewachsen und das war für die ein ganz normales Wildtier, wie ein Fuchs oder ein Wildschwein, als irgendein Wildtier, was da ist, aber was man nie zu sehen bekommt. Und das finde ich super, weil das dadurch so eine neue Normalität bekommt. Es ist halt einfach ein Tier, was hier lebt und was man nie sieht. Fertig. Es beeinflusst unseren Tagesablauf eigentlich überhaupt nicht. Also ist auch total egal, ob die da sind oder nicht. Und also praktisch für den Durchschnittsmenschen. Und das finde ich klasse, dass sich das halt so ein bisschen mehr normalisiert. Und so soll es ja auch sein. Und das ist im Grunde gut, weil in diesem Aspekt man wirklich sagen kann, die Zeit arbeitet für die Wölfe.
Stimmt. Und es ist ja auch so, man geht ja auch spazieren im Wald oder wandern, also wenn es immer länger unterwegs ist und weiß, dass es da vielleicht Wildschweine gibt und man weiß auch im Frühjahr, wenn die ihre Frischlinge kriegen, die können ja schon durchaus aggressiv sein, aber trotzdem gehe ich ja trotzdem in den Wald und habe keine Angst, dass mir eine Wildsau irgendwie mich irgendwie, weiß nicht, in Grund und Boden rennt und ich habe auch noch nie ein Wildschwein und Frischlinge gesehen. Also
Wildschweine sind ja tatsächlich wehrhafte Tiere und es gab ja auch schon Todesfälle durch Wildschweine in Deutschland. Insofern ist es auch total okay, wenn man vor den Tieren Respekt hat und ihnen die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen.
Was ja irgendwie in Deutschland so ein bisschen hochgekocht ist, war dieser Fall in Hamburg, wo ein Wolf eine Frau gebissen hat. Und wie bewertest du das?
Ja, das war eine super tragische Geschichte, wo leider auch die Medien ihren Anteil hatten, dass das so ein bisschen falsch in den Köpfen abgespeichert ist. Das war ein junger Wolf, der von zu Hause weg musste. Also praktisch, der ist sein Zuhause verlassen und wir wissen nicht genau, ob er weg musste, ob ihn die Eltern rausgeschmissen haben oder ob er von selber gegangen ist. Aber irgendwann verlassen alle jungen Wölfe das elterliche Revier und machen sich auf die Suche nach einem eigenen Revier und einem eigenen Partner, einer eigenen Partnerin. Und dieser Wolf hat das gemacht. Das war also praktisch, sag mal, so ein Teenager-Wolf, der zum ersten Mal von zu Hause weg war und auch zum ersten Mal in neues Gebiet gelaufen ist. Und der hat einfach das riesengroße Pech gehabt, dass der dreimal falsch abgebogen ist. Und dann war er irgendwann mitten in Hamburg. Und der hat immer versucht, Menschen aus dem Weg zu gehen. Davon gibt's ja auch Handyaufnahmen. Und dann ist er blöderweise, also es ist wirklich richtig dumm gelaufen, in dieses Einkaufszentrum gekommen. Da war Glas. Er wusste nicht, was Glas ist. Also es ist ja durchsichtig. Eine Frau wollte ihm helfen in der Annahme, sein Hund, denn ich meine, da erwartet man ja auch keinen Wolf. Das heißt, die ist super nah an ihn rangekommen. Das hat den natürlich total gestresst, weil ihn die Anwesenheit von Menschen stresst. Und soweit ich das weiß, ist dann dieser Wolf praktisch über sie drüber gesprungen. Sie ist gestürzt, hat sich auch verletzt. Nach meinen Informationen ist es nicht bestätigt, dass der Wolf sie gebissen hat, aber er hat sie wohl offenbar gestriffen. Sie hat ja auch geblutet, also ist auf jeden Fall gestürzt und der Wolf ist abgehauen und war dann ja so verängstigt und panisch, dass er sogar in die Binnenalster gesprungen ist, einfach um den Menschen aus dem Weg zu gehen. Und er war so müde und fertig, dass man ihn nicht betäuben musste. Das heißt, der war komplett am Ende und die Feuerwehr konnte ihn einfach rausziehen. Also das belegt, dass der völlig am Ende war. Also glaube ich, was wichtig ist zu wissen, was dieser Wolf gemacht hat, war kein aggressives Verhalten. Der wollte einfach dieser Situation entgehen und wollte da irgendwie rauskommen. Und insofern war das super. Es ist natürlich ganz schade für die Frau, dass sie dieses Erlebnis haben musste. Und es war toll, dass sie ihm helfen wollte. Das ist alles ganz unglücklich. Aber ich glaube, was man festhalten muss, es war kein Wolf, der jetzt in die Stadt gekommen ist, weil er irgendwie super gefährlich war und aggressives Verhalten gezeigt hat. Sondern es war ein Wolf, der sich verirrt hat und der dann in totaler Panik diese Begegnung mit der Frau hatte und nur weg wollte. Und das war eine ganz unglückliche Verkettung von Umständen. Aber ist jetzt nicht so, dass die Wölfe in die Städte kommen und da die Menschen anfallen. Also das ist wirklich nicht korrekt, sondern es war halt einfach richtig viel Pech. Und der Wolf war ganz jung und total gestresst und wollte nur weg.
Dumm gelaufen. Wo haben die den denn hingebracht?
Nach Niedersachsen. Die haben ihn dann haben überlegt, wie sie mit dem umgehen. Und er hat ein Sendehalsband bekommen, damit man schauen kann, okay, kommt er vielleicht wieder nah an eine Stadt? Jetzt läuft er irgendwo durch Niedersachsen nach meinen letzten Infos. Aber die werden ja auch, das wird ja nicht weiter, genau. Er ist irgendwo im Wald, soweit ich das weiß.
Gut für ihn.
Wo er auch hin soll, genau.
Ja, genau. Jetzt noch mal ein bisschen genereller. Ich finde es so nett, wie wir über dies und jenes und das plaudern. Aber du kannst bestimmt was sagen dazu, wie viele Wölfe es in etwa gibt in Deutschland. Weil ich weiß auch mit dem Wolfsmonitoring, das ist immer nicht so ganz eindeutig.
Das ist eigentlich schon eine sehr seriöse, man hat da eine unheimlich gute Datengrundlage. Dieses
Monitoring. Ja klar, seriös sind sie, das will ich gar nicht in Frage stellen, nur dass es dann irgendwie doch nach Rudeln geht und dann weiß man nicht, wie viel. Ich habe dich unterbrochen, erzähl mal.
Ja, kein Problem. Also es ist nicht so, dass man rausgeht und die einzelnen Wölfe zählen kann. Das funktioniert nicht. Genau. Aber das wäre tatsächlich unseriös, denn du musst sie ja auch wirklich auseinanderhalten und insofern, und die Wissenschaftler sind immer sehr seriös, deswegen, also was man mit Sicherheit sagen kann, ist Folgendes. Man weiß, wie viele Territorien es in Deutschland gibt. Ein Wolfsterritorium ist also praktisch das Gebiet, was ein Wolfsrudel beansprucht, also diese eine Wolfsfamilie. Und bevor es eine Familie wird, ist es ein Paar. Dann ist es praktisch männliches und weibliches Tier, die halt Nachwuchs irgendwann bekommen. Und es kann auch sein, dass es einer, also dieser Hamburger Wolf, da war ja auf der Suche nach einem eigenen Revier. Das heißt, wenn der dann irgendwie ein freies Revier findet und sagt, okay, ich lasse mich hier nieder, dann hätten wir einen einzelnen territorialen Wolf. Dann kommt irgendwann im Idealfall ein zweites Tier dazu. Und wenn sie Nachwuchs haben, ist es ein Rudel. So. Und man weiß, wie viele Tiere das sind. Diese Erhebung der Wolfsbestände, die wird in sogenannten Monitoring-Jahren erfasst. Und zwar beginnen die am 1. Mai und enden am 30. April des Folgejahres. Warum? Weil zu dieser Zeit immer die Welpen, also die Nachkommen des Rudels, geboren werden. Und für das Monitoring-Jahr 2025 wurden 219 Rudel bestätigt, 48 Paare und 15 territoriale Einzeltiere. Das sind insgesamt 282 Territorien, die in Deutschland besetzt sind. Und man geht davon aus, dass es etwa 1600 adulte, erwachsene Wölfe sind, die in Deutschland leben. Es könnten auch ein paar mehr sein, weil das die Territorialen sind. Also es kann auch sein, dass noch ein paar sind, die zwischen diesen Territorien hin und her floaten und auf der Suche sind nach eigenen Revieren, wie jetzt dieser Wolf aus Hamburg, also bevor die sich etabliert haben, streifen wir so ein bisschen durch die Gegend, aber das ist so diese Größenordnung. Und die ist eigentlich sehr gut belegt, Und ja, insofern weiß man da also schon so ungefähr, womit man es zu tun hat. Und es ist aber auch so, dass Deutschland sehr unterschiedlich dicht von Wölfen besiedelt ist. Also wir haben im Norden und Osten regional recht gute Wolfsbestände. Also wirklich so Sachsen-Anhalt, Brandenburg bis nach Niedersachsen zieht sich das so, also von einem Gürtel von Südosten nach Nordwesten. Da ist es ganz gut, aber im Westen und Süden Deutschlands ist ganz wenig. Also das ist also nicht so, dass jetzt überall flächendeckend Wölfe sind. Also potenziell sind immer noch viele Lebensräume, die für Wölfe geeignet wären, noch nicht von den Tieren wieder besiedelt.
Das ist interessant, ne? Sowas wie der Schwarzwald oder so, würde man ja denken, würde sich vielleicht anbieten, aber offensichtlich.
Also das würde also theoretisch auch noch kommen, ne? Also gerade die Mittelgebirge sind eigentlich für die Wölfe sehr gut geeignet, weil ja da die menschliche Besiedlung gering ist und die Flächen aber relativ groß. Also eigentlich ist da noch ziemlich viel Luft nach oben.
Ja. Wie ist das denn, um jetzt mal wieder endlich aufs Wandern zurückzukommen? Also es gibt ja gerade auch so im Schwarzwald diese kleinen Trekking-Camps, wo man irgendwie, wo so viele Leute ihr Zelt aufschlagen können. Und mal angenommen, man macht das und mal angenommen, vor allem, da wären jetzt tatsächlich mehr Wölfe inzwischen da. Was muss ich denn beachten? Also wahrscheinlich, dass ich jetzt nicht Grillgut draußen stehen lasse, oder? Und natürlich, also dass man Wölfe nicht anfüttern darf, ist ja eh klar, aber vielleicht weiß es doch nicht jeder. Aber gibt es irgendwas, was ich beachten müsste?
Das können wir nochmal betonen. Also es ist wirklich, in den USA sagt man, a fat wolf is a dead wolf. Ich glaube, die sagen es eigentlich mit einem Bär. A fat bear is a dead bear. Weiß gar nicht, was sie zuerst sagen. Also auf jeden Fall, es stimmt. Man darf auf gar keinen Fall Wölfe füttern. Also wenn Wölfe Menschen mit Futter in Verbindung bringen, dann kann es passieren, dass sie dann wirklich aufdringlich und irgendwann auch aggressiv werden. Also es ist super wichtig, dass man da auch dann nichts liegen lässt, die schon gar nicht aktiv füttert. Und dann auch wirklich alles mitnimmt, Grillgut und so, dass die, denn da ist ja auch menschlicher Geruch, ne? Also praktisch, wenn man dann verschwunden ist und da liegen überall Essensreste, ist das auch schon mal eine ganz schlechte Idee. Also das ist, glaube ich, der einzige wirklich wichtige Punkt, dass man Wölfe nicht füttert. Die dürfen auf gar keinen Fall Menschen mit Futter assoziieren. Sonst schafft man sich Probleme selbst.
Aber mitnehmen ist ja noch das eine. Mal angenommen, also ich habe da mein Zelt aufgeschlagen, ich habe gegrillt oder es muss ja nicht grillen sein, aber irgendwie warmes Essen gemacht und habe Reste übrig. Wenn ich sie mit ins Zelt nehme, riecht der Wolf mit seiner feinen Nase das ja trotzdem. Also muss ich.
Ach so, hast du Angst, dass der Wolf kommt und sie sich holt?
Ich habe keine Angst. Dass ich, ja, doch, vielleicht, aber dann muss ich mich zwingen, alles aufzuessen oder verberge ich es doch weiter weg im Wald?
Nein.
Oder nehme ich irgendwelche total dichten Tupperware-Sachen mit oder was mache ich denn da? Oder,
also,
oder in Baumhiefen wie in den USA wegen Bären?
Also ich halte das für völlig unproblematisch. Nimm das Essen mit ins Zelt, ja. Der Wolf wird nicht reinkommen und sich das Essen holen. Das passiert nicht. Aber lass es nicht draußen stehen, denn das könnte natürlich passieren, dass irgendwo dann nachts, wenn alle schlafen und dann überhaupt nichts mehr sich tut, dass irgendwie ein neugieriges Tier kommt und im Schutz der Dunkelheit schaut, ob es da irgendwelche Essensreste findet. Das machen nämlich die Füchse, das machen Waschbären, das machen alle, die da halt unterwegs sind. Und die Wölfe sollen gar nicht auf den Geschmack kommen. Aber ein Zelt ist für die ja was total Unheimliches. Mhm. Das raschelt, das ist eine Form, die nicht kennen. Das finden die super strange. Also die würden nicht reingehen und sich praktisch eure Essensreste holen. Also halte ich für komplett unbedenklich. Gut. Das Einzige, was man wirklich bedenken muss, ist, bitte nichts liegen lassen. Essensreste mitnehmen und die Wölfe nicht füttern.
Weil du eben sagtest, dass Wölfe dann ja doch, wenn sie Menschen irgendwie mit Essen in Verbindung bringen würden und aggressiv werden könnten. Ich habe da mal vor Jahren ein Zeitdossier oder Interview gelesen, ich weiß gar nicht, was es war, mit einem Amerikaner, der irgendwo mit seiner Frau in der Wildnis gelebt hatte und sich für Wölfe interessiert hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Forscher war, es ist leider so lange her. Ich habe es auch online nicht mehr gefunden, das ist echt schon lange her. Aber Quintessenz war, dass er meint, dass Wölfe wenn sie ihre Scheu vor Menschen verlieren, den Menschen doch als Beutetier wahrnehmen könnten. Und angeblich sind sie dann da auch irgendwie weggezogen, weil die Wölfe immer dichter ans Haus rankamen und sie sich bedroht fühlten. Es ist echt schade, dass ich nicht mehr weiß, wie der hieß, aber also hältst du es für möglich, dass ein Wolf aus irgendwelchen Gründen die Scheu vor Menschen verliert und den als Beutetier erkennt, um jetzt wieder auf die Gruselseite zu kommen?
Na, also wenn man die Tiere füttert und sie habituiert werden und sie lernen, okay, Mensch heißt Futter und man gibt ihnen dann nichts mehr zu essen, und dann kann es sein, dass sie dann aggressiv werden und sagen, ich will aber meinen Anteil her damit. Also das praktisch ist die eine Möglichkeit, dass sie aggressiv werden, diese Futterkonditionierung. Die zweite wäre Tollwut. Also dass Wölfe Tollwut bekommen und auf diesem Weg dann aggressiv werden. Das ist theoretisch möglich. Das gibt es, soweit ich weiß, auch im Iran. Also jedenfalls gibt es Fälle davon, gibt es belegte Fälle von tollwütigen Wölfen aus Asien. In Mitteleuropa gibt es keine Tollwut. Tollwut ist hier ausgemerzt. Insofern ist das ein Faktor, der für uns hier nicht zum Tragen kommt, aber der prinzipiell belegt ist. Und die dritte mögliche Variante, die problematisch werden könnte, wären, wenn man, ich sag mal, Wölfe total in die Enge treibt und stresst, wie das jetzt in dem Fall in Hamburg passiert ist, unwissentlich natürlich, das war ja in bester Absicht.
Ja.
Aber wenn jetzt ein Tier nicht wegkommt, dann kann das natürlich immer sein, dass es dann ein verletzend aggressiv wird, weil es sich selbst bedroht fühlt. Interessanterweise ist es so, dass also in Deutschland ja auch Wölfe gefangen wurden und werden gelegentlich, damit man sie mit Sendehalsbändern ausstatten kann. Also solche Funkhalsbänder, die laufen über Satelliten, also beziehungsweise die kann man über Satelliten orten. Und dann kann man halt schauen, okay, wie ist jetzt der Aktionsradius der Tiere, wo laufen die hin, wie nutzen die den Lebensraum im Laufe des Jahres, all solche Sachen. Man kriegt ein sehr, sehr gutes Bewegungsprofil, aber der Punkt ist, man muss sie fangen. Und das ist ja eine Situation, wo man denkt, okay, wenn ich ein Tier fange, dann ist es natürlich total gestresst und hat totale Angst und kann potenziell aggressiv werden. Und nach den Informationen, die ich habe, ich war bei so einem Fang noch nicht dabei, aber ich habe mit Leuten geredet, die die Tiere gefangen haben, und die haben berichtet, dass selbst diese Wölfe nicht aggressiv waren und nur weg wollten. Also die haben die nicht irgendwie angefletscht und geknurrt, sondern wir haben berichtet, dass die Wölfe Angst hatten und weg wollten. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass die halt schon prinzipiell einfach versuchen, Menschen aus dem Weg zu gehen, wenn sie irgendwie die Möglichkeit dazu haben. Und ich denke, das sind die drei Szenarien. Ne? Futterkonditionierung, also anfüttern, Tollwut, oder dass man sich halt versehentlich oder wie irgendwie in so eine total stressige Situation bringt, wo sie nicht ausweichen können. Aber praktisch, was uns, wenn wir uns in der Welt bewegen, passiert, ist ja, dass wir praktisch, also vielleicht, es gibt ein paar Leute, die wollen Wölfe sehen, schaffen es nicht, und es gibt ein paar Menschen, die denken, Wölfe ist mir irgendwie unheimlich, ich kenne immer noch meine Grimms Märchen von früher, wer weiß, vielleicht stimmen die ja, ich will überhaupt keinen Wolf begegnen, und es ist aber theoretisch möglich, dass es trotzdem passiert. Und wenn sich jemand dabei unbehaglich fühlt, das ist ja auch total okay, ja, weil einem die Erfahrung fehlt, aber solange sich beide Seiten ausweichen können, und das ist ja im Wald der Fall, ja, dann das ist aus meiner Sicht wirklich komplett unbedenklich. Es wird nichts passieren. Ja, die Tiere, die Wölfe werden ausweichen, und es kann natürlich schon mal sein, dass sie einen irgendwie übersehen, also Punkt 1, sie übersehen einen, weil tatsächlich der Wind so steht, dass sie eigentlich wahrnehmen, oder sie von der Sonne geblendet werden und der Wind so steht, dass sie eigentlich wahrnehmen und plötzlich sagen, huch, das ist ja ein Mensch. Kann theoretisch passieren. Und wenn man in so einer Situation ist, der Wolf steht da und man will aber gar nicht, dass der näher rankommt, dann macht man auf sich aufmerksam, indem man zum Beispiel so in die Hände klatscht oder indem man ruft, und dann wird der Wolf aufmerksam, guckt, sichert erstmal, der sondiert, okay, wie ist die Lage? Und dann wird er sich entscheiden, ein Mensch, okay, gut, ist nur ein Mensch, gehe ich weg. Das heißt, das kann bedeuten, dass das, also in den meisten Fällen würde er sich einfach umdrehen und wegtraben. Er wird jetzt nicht total panisch weggaloppieren, sondern der wird in der Regel kurz stehen bleiben, sich ein Bild über die Lage verschaffen, die Richtung wechseln und dann gehen. Das ist die realistischste Reaktion, mit der man da rechnen kann. Und das bedeutet, es ist ungefährlich für die Menschen. Ja. Und was auch noch passieren kann, ist, dass man als Hundehalterin, als Hundehalter unterwegs ist im Wald und sich die Wölfe für die Hunde interessieren. Und das hat auch schon zu Missverständnissen geführt, weil die Wölfe den Hund als fremden Artgenossen ansehen, der in ihr Revier eingedrungen ist. Also es ist praktisch ein Affront, eine Frechheit. Und da kann das schon sein, dass sie mal nach dem Rechten sehen und auch praktisch dann Mensch und Hund begleiten. Und das kann man natürlich total unheimlich finden, denn der Mensch denkt natürlich, okay, die Wölfe interessieren sich für mich, aber tatsächlich interessieren sich die Wölfe für den Hund. Und deswegen muss man den Hund echt unter Kontrolle haben. Das heißt, man muss auf jeden Fall sicherstellen, dass man ihn an der Leine hat. Soll man im Wald ja sowieso. Und solange er an der Leine ist, ist er auch sicher. Aber wenn er jetzt nicht an der Leine ist und man hat ihn nicht unter Kontrolle und der gehorcht mir euch aufs Wort, dann kann es passieren, dass der Hund unterwegs ist draußen, läuft den Wölfen in die Arme und sie töten ihn. Ist schon passiert. Ja, also es wurden schon mehrere Hunde von den Wölfen getötet. Und das will man eigentlich auch nicht. Nee. Also insofern wirklich den Hund im Wolfsrevier, den muss man wirklich unter Kontrolle haben.
Ja.
Sonst kann es tragisch enden.
Das ist auch gut zu wissen, ja. Also ich meine, hat man schon mal gehört, aber auch gut, dass du es nochmal so in aller Deutlichkeit erklärst.
Ja, wir wollen ja keine Zwischenfälle haben, ne? Also weder mit Hunden, also noch mit Menschen, noch sonst wie. Und das ist ja gut. Ich freue mich ja auch, wenn ich ein bisschen was dazu erzählen kann. Denn wäre natürlich toll, wenn das, was ich vorhin geschildert habe, auch so ein bisschen zur Normalität würde, ne? Also die Wölfe sind halt da, laufen halt so ein bisschen durch die Wälder. Man sieht sie so gut wie nie. Und wenn doch, ist ein seltener Glücksfall. Für mich ist es ein Glücksfall, weil ich dann vielleicht ein Foto machen kann. Aber ich glaube, dass es für viele andere auch sehr faszinierend wäre, wenn sie einem Wolf gegenüberstehen, dass diese Tiere zurückgekehrt sind nach Deutschland. Das hätte ja niemand für möglich gehalten. Ne? Also,
warum haben sie das eigentlich gemacht? Warum sind sie zurückgekommen? Weiß man das? Oder wurde es woanders zu eng?
Nee, also im Osten, oder? Weil man sie nicht mehr abgeschossen hat. Das war der einzige Grund. Also mit der Wiedervereinigung Deutschlands gab es eine Änderung der Gesetzeslage. Zu DDR-Zeiten wurden alle Wölfe, die von Polen nach Westen gewandert sind, abgeschossen. Also es sind schon immer Wölfe also in Polen gab es immer Wölfe, da waren sie nie ausgestorben. Und es gab immer einzelne Tiere, die sich irgendwann auf die Wanderschaft gemacht haben. Es gab Weitwanderer. Es gibt manche, die wandern kurz und schauen, dass sie sich in der Nachbarschaft ihrer Eltern niederlassen. Und wenn da kein Platz mehr ist, dann gibt es auch Wölfe, die halt weit wandern. Und da gab es immer Wölfe, die bis nach Deutschland gekommen sind, auch schon vor der Ansiedlung der Wölfe hier. Aber die haben dann wirklich nicht so richtig eine Pfote auf den Boden bekommen und wurden abgeschossen. Und mit der Wiedervereinigung änderte sich die Gesetzeslage und damit galt der strenge Schutz des Wolfes im wiedervereinigten Deutschland. Das heißt, die durften nicht mehr geschossen werden und die Wölfe, die dann seitdem nach Westen gewandert sind, da haben sich dann halt welche zwei auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz niedergelassen, sich gefunden und haben dann ein neues Rudel gegründet. Und das war die Initialzündung dafür, dass dann zunächst sehr, sehr, sehr langsam und später dann mit steigender Geschwindigkeit sich die Wölfe vermehrt und ausgebreitet haben.
Spannend. Und also das wusste ich gar nicht, dass die in der DDR abgeschossen worden sind. Aber das macht natürlich ergibt Sinn, ne, wenn die merken.
Also da vielleicht wäre nochmal wichtig zu erwähnen, alle Wölfe, die in Deutschland leben, also praktisch die Wölfe, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, die wurden nicht vom Menschen angesiedelt. Das ist eine natürliche Einwanderung von Wölfen aus Osteuropa, aus Polen. Ne? Da sind auch ein paar Weitwanderer mit dabei, aber die allermeisten stammen aus Polen. Und die wurden nicht aktiv von Menschen angesiedelt, anders als der Luchs. Ja, beim Luchs gibt es ja Wiederansiedlungsprogramme, wo Luchse gezüchtet und rausgelassen werden. Das ist beim Wolf nicht so. Die Wölfe sind wirklich von sich aus gekommen. Die waren schon früher immer hier. Und was sie tun, ist, dass sie ihren alten Lebensraum zurückerobern. Ja, aber es ist, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Ausgangslage, weil es ist nicht so, dass jetzt jemand dafür verantwortlich ist, dass die Wölfe da sind, sondern die kamen aus freien Stücken. Es ist eine völlig natürliche Entwicklung, die da stattfindet. Und es ist ja auch gut so.
Ja, ich wollte nur sagen, das hatte ich auch gehört und verstanden, aber ich wusste nicht so richtig die Gründe. Aber natürlich, dass sie in der DDR bejagt wurden und das merken die Tiere. Das ist sehr plausibel, interessant. Ja.
Genau, also das war der Grund. Man hat aufgehört, sie zu schießen und dann konnten sie wieder hier so langsam Fuß fassen.
Aber bevor wir deswegen, zum Schluss, ja, nee, ja. Nach dir. Also bevor wir zum Schluss kommen, weil du mich gerade sagst, schießen, weil es ist ja jetzt wieder, ich bin gar nicht voll up to date, aber es ist doch jetzt, ist der Wolf wieder ins Jagdrecht aufgenommen oder diskutiert man es nur oder und dann gibt es ja auch noch die Schafhalter, die dafür plädieren und wo Lämmer gerissen werden und das, was sie an Nutztieren reißen, ist nur 2% von ihrer Gesamtbeute oder irgendwie solche Zahlen.
Ein bis zwei Prozent. Ja. Der Wolfsbeute sind Nutztiere. Ja. Und der Rest, die 98 bis 99 anderen Prozent, sind Wildtiere, also Rehe, Wildschweine und Hirsche. Überwiegend Rehe, an erster Stelle Rehe 50%, Wildschweine 20% etwa, dann und Rothirsche und dann noch ein paar andere Tiere. Aber der Anteil an Nutztieren im Nahrungsspektrum von Wölfen ist sehr gut untersucht und er ist sehr gering. Und das heißt, sie ernähren sich eben nicht von Nutztieren, sondern sie ernähren sich von Wildtieren. Und es gibt aber diese Übergriffe auf Nutztiere, und zwar vor allen Dingen dann, wenn Nutztiere nicht geschützt sind. Also deswegen gibt es Herdenschutz, der angewendet werden soll. Und wenn er fachgerecht angewendet wird, dann gibt es auch sehr wenig Probleme mit Wölfen, zum Glück. Und wenn der Herdenschutz nicht angewendet wird, dann gibt es Probleme mit Wölfen. Deswegen ist es halt wichtig, dass man dort diesen Herdenschutz auch anwendet. Und da gibt es einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Und vor allen Dingen die professionellen Schäfer, es betrifft vor allen Dingen Schafe, weil die halt eine gute Größe haben. Jetzt Tiere wie jetzt Pferde und Rinder sind weniger, deutlich weniger betroffen, ist vorgekommen, aber nicht in diesen Stückzahlen. Die sind halt einfach zu groß. Die Schafe haben eine gute Größe für die Wölfe. Und da gibt es aber unheimlich gute Erfahrungswerte auch von den professionellen Schäfern, die halt einfach genau wissen, wie sie damit umgehen müssen und dann in den Bereichen, wenn sie Herdenschutz betreiben, eben auch ganz wenig oder wirklich gar keine Risse haben. Also insofern, da gibt es seit der Rückkehr der Wölfe auch einen unheimlich großen Erfahrungsschatz von Leuten, die gemerkt haben oder die sich daran erinnert haben, wie man mit diesen Raubtieren in einer möglichst konfliktarmen Koexistenz leben kann. Und das funktioniert eigentlich im professionellen Bereich wirklich ziemlich gut. Und auch da gibt es überall Beratungsangebote. Auch da kann man auf die Seite, also ich habe bei mir im Buch Deutschlands wilde Wölfe, habe ich alle Links drin dazu, wo man sich informieren kann, wo man Fördermittel bekommt. Und auch bei der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf findet man auch ganz viel weiterführende Links. Die können wir vielleicht auch noch diesen einen Link mit in die Shownotes packen.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Und also da gibt es einen sehr großen Erfahrungsschatz zum Glück mittlerweile.
Okay. Gut. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende angelangt hier unserer neuen Podcast-Folge. Ich habe noch drei kurze, eher persönliche Fragen an dich. Und zwar, was war dein intensivstes oder schönstes Erlebnis mit einem Wolf?
Oh, gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich erinnere mich noch an meinen allerersten Wolf, den ich jemals in freier Natur gesehen habe. Das war für mich toll und prägend. Das war allerdings tatsächlich in Indien, bevor die Wölfe nach Deutschland kamen. Das waren die Wölfe, die Mowgli im Dschungelbuch aufgezogen haben. Und die habe ich die gibt's wirklich. Ja, ja. Das Dschungelbuch, das hat ja reale Vorbilder. Genau, die habe ich gesehen und das war ganz selten, dass man die sehen kann. Und ich habe es aber tatsächlich irgendwie geschafft, also auch mit mehr Glück als Verstand. Und das fand ich super, super toll. Und ich habe aber auch in Deutschland das schon gehabt, dass Wölfe ganz nah an mich rankamen, ohne meine Anwesenheit zu bemerken. Also ganz nah heißt, ich sag mal so 10, 15 Meter. Und dass sie wirklich an mir vorbeigelaufen sind und haben nicht mitgekriegt, dass ich da war. Wo ich dann dachte, oh, ich darf echt nicht atmen, sobald ich jetzt den Finger an der Kamera krumm mache, dann kriegen die mit, dass ich da bin und hauen ab. Und das war natürlich super intensiv, wenn die halt wirklich mal so nah dran waren. Meistens sind die viel weiter weg, ne? Also meistens sind die dann 100, 150 Meter weg. Aber dass sie so mal so nah rankommen, ist halt echt eine ganz große Ausnahme. Und was toll ist, was ich auch schon hatte zum Beispiel, dass ich irgendwo auf die Wölfe gewartet habe und es kam mal wieder keiner, wie so oft. Und irgendwann, ich wollte gerade einpacken, fing dann an, einer zu heulen. Und dann heulte ein Wolf vor mir und dann stimmte ein zweiter Wolf ein und der war rechts von mir. Und dann stimmte ein dritter Wolf ein und der war hinter mir. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, ich sitze zwischen den Wölfen und habe sie nicht gesehen. Das kann auch nicht wahr sein. Das heißt, die sind dann so ein bisschen verteilt. Einer liegt hier, einer liegt da. Das ist ja eine Familie und dann rufen die sich abends zusammen und sagen, wo bist du? Ich bin hier. Ach so, ich bin hier. Wo bist du? Und dann heulen die sich zusammen und ich war wirklich zwischen denen, ohne einen von denen zu sehen. Fand ich auch total irre. Also das war halt ein akustisches Erlebnis, kein optisches. Ja. Und insofern, ja, also es ist immer wieder total spannend, sie zu erleben, sie zu sehen. Für mich sind es immer Sternstunden, weil ich halt einfach ja auch so oft draußen umsonst unterwegs bin und sehe gar nichts. Und wenn ich dann irgendwie frustriert abhauen will und dann zeigt sie wieder ein Wolf, dann denke ich, ach, jetzt weiß ich, warum ich es mache, weil das dann wirklich, sind wirklich super beeindruckende Erlebnisse, die für mich persönlich zumindest ganz einprägsam und wunderschön sind. Und ja, ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen erleben darf und dass ich halt tatsächlich dieses Bild vom bösen Wolf aus Märchen langsam ersetzen lässt durch ein realistisches Bild vom Wildtierwolf. Das fände ich super.
Toi, toi, toi. Ich glaube, da bist du auf einem guten Weg. Frage 2. Hast du Wolfsbilder zu Hause an den Wänden? Also Wolfsfotos, oder?
Also wenn ich mich jetzt hier umgucke, habe ich tatsächlich da drüben ein ziemlich großes Wolfsbild hängen. Das war aber auch von einem, der auf sehr kurze Distanz an mich rankam und mich nicht mitbekommen hat. Das heißt, das war eins von diesen super tollen Erlebnissen, wo ich dachte, yeah, das hat man echt nur alle paar Jahre mal. Genau, also hier habe ich ein großes hängen, ja.
Okay.
Ertappt.
Der ist ja völlig okay, also wenn man so fasziniert von Wölfen ist, dass sie so viel fotografiert. Und dann dritte und quasi letzte Frage, aktuelles Projekt, was machst du gerade oder was?
Oh, naja, an den Wölfen bleibe ich natürlich dran. Das ist ja praktisch ein Dauerthema, das ist ja auch im Grunde eine Lebensaufgabe. Also ich habe es noch nicht geschafft, eine erfolgreiche Jagd von Wölfen zu fotografieren, also dass sie selber jagen und Beute machen. Ich habe schon diese Versuche gesehen und auch fotografiert, aber nicht tatsächlich, wie es geklappt hat. Das ist ja oft weit weg oder im Dunkeln oder hinterm Gebüsch, also sehr schwierig. Das heißt, ich werde da doch weiterhin noch, obwohl ich schon viele habe ich noch nicht alles. Das heißt, das werde ich weiterhin versuchen. Und ich bin auch an den anderen großen Raubtieren weiterhin dran. Das heißt, ich arbeite momentan auch viel mit Raubkatzen. Das heißt, Tiger, Löwe, Leopard, Jaguar. Also mit all diesen Arten arbeite ich momentan auch. Und hab das in der Vergangenheit ja schon gemacht und mach das auch weiter. Also insofern diese große Fragestellung, wie können wir mit potenziell gefährlichen Tierarten Seite an Seite leben, wie geht das? Der gehe ich weiter nach und ja, eben nicht nur mit den Wölfen, sondern auch mit ein paar anderen spannenden Arten.
Voll gut, spannend. Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg.
Ja, danke schön.
Dann kann ich abschließend nur sagen, ich würde mich jetzt auch freuen, doch mal einen Wolf in freier Wildbahn zu sehen. Aber das ist
die
Chance. Kindheitstrauma überwunden. Nee, und dann möchte ich abschließend auch sagen, genau, also wie gesagt, die liebe Hörerinnen und Hörer, die den Link zu Axels Buch Deutschlands wilde Wölfe, das verlinken wir euch doppelt gemoppelt, aber egal. Also wir packen den Link in die Shownotes, diverse andere interessante Links auch. Natürlich auch Axels Website, wo ihr mal euch informieren könnt. Und jetzt verhaspel ich mich auch schon ganz viel. Da komme ich doch mal zur sagenhaften Abmoderation. Nee, erstmal sage ich Tschüss Axel und vielen Dank nochmal.
Und herzlichen Dank, Katharina.
Und genau, dann, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter unter www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo im Briefkasten und natürlich auf Instagram und Facebook. Das war's, bis bald wieder. Ciao!